So schön, dass ich mal bei euch sein darf. Liebe Grüße auch aus der Gemeinde Tittmoning, darf ich sagen. Und ich brauche ein großes Glas Wasser. Na, du kannst es mir direkt
Danke dir.
Unter die Nase halten. Hauptsache, ich sehe noch die Bibel. Ja, unser Leben so nach der Auferstehung, die wir jetzt gefeiert haben, ist so ein bisschen wie an einer Bushaltestelle. Wir warten, bis der Herr wiederkommt. Und wir warten. Und er kommt nicht und er kommt nicht, aber er kommt doch bald. Und die Frage ist natürlich, was mache ich jetzt eigentlich an meiner Bushaltestelle? Was mache ich eigentlich an der Bushaltestelle außer warten? Das ist eine spannende Frage. Womit verbringe ich eigentlich mein Leben? Und wir sind ja Christen, wir haben das dicke Buch und da steht irgendwie ganz viel drin und so viel, dass wir manchmal den Überblick verlieren, warum wir eigentlich hier sind. Und ich möchte jetzt ein bisschen herausarbeiten, und von vorne bis hinten ein bisschen durch die Bibel surfen. Was ist eigentlich die Vision Gottes? Was ist eigentlich sein Ziel hier auf der Erde? Und was ist sein Ziel mit uns? Was ist unsere Mission? Wofür sind wir hier? Was ist eigentlich unser Auftrag? Und dann, was ist eigentlich Gottes Strategie? Und ich hoffe, dass wir am Ende ein bisschen so einen Fahrplan haben, und einen Plan, wie wir an dieser Bushaltestelle unsere Zeit so verbringen, wie Gott es eigentlich geplant hat. Ja, was ist Gott eigentlich am wichtigsten? Redet ihr bei der Predigt oder redet da nur der Prediger?
Nein, aber die haben zu antworten.
Super, das gefällt mir. Was ist Gott am wichtigsten? Was denkt ihr? Dass wir treu sind.
Beziehung mit ihm pflegen.
Die Beziehung mit Gott.
Von ihm erzählen.
Von ihm erzählen.
Wo er ist und wie sehr er uns hilft, durchs Leben zu kommen.
Seine Ehre.
Seine Ehre. Okay. Schauen wir mal, 1. Mose, fangen wir vorne an. Also in der Schöpfung, ja, Tag 1. Licht wird geschaffen, Himmel wird geschaffen, Erde und Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne, die Fische und die Vögel werden geschaffen und dann am 6. Tag die Tiere und Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und so weiter. Also die Krönung der Schöpfung ist der Mensch, sagt man ja so manchmal. Aber was heißt das eigentlich, die Krönung der Schöpfung ist der Mensch? Man könnte auch sagen, alles was vorher geschaffen wurde, wurde geschaffen für den Menschen. Man könnte auch sagen, das Wichtigste für Gott sind die Menschen. Das sind wir. Deswegen hat er alles geschaffen. Deswegen gibt es die Schöpfung überhaupt. Und er hat uns geschaffen in seinem Bild. Also, was würdet ihr sagen? Was bedeutet das, dass wir in seinem Bild geschaffen sind? Da dürft ihr gerne wieder was sagen.
Dass wir ihn widerspiegeln.
Dass wir ihn widerspiegeln.
Nur weil wir so sind, also weil wir nach seinem Bild geschaffen sind, könnten wir überhaupt mit ihm Gemeinschaft haben?
Genau, sehr gut. Er hat uns so geschaffen, wie wir sind, damit wir so sind wie er, damit wir eine Beziehung haben können. Also Gott hat die Menschen geschaffen, die ihm das Wichtigste sind, damit er mit uns und wir mit ihm eine lebendige Beziehung haben können. Also wir sind das Wichtigste der Schöpfung. Und er schaut auf uns und wir wissen das eher so. Ich hatte letzten Sonntag war so eine Predigt, da hat ein Bruder gepredigt Und der hat einfach in der Predigt so einen Satz gesagt und hat mich dabei so angeschaut und ich dachte, Gott hat mich gerade direkt in die Augen angeschaut und er hat nur zu mir geredet. Ich habe geweint, weil das habe ich so gebraucht. Das war so ein Trost und ich war so angesprochen. Das erlebe ich nicht so oft, aber das war so heftig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass Gott euch direkt anspricht. Das war für mich so bewegend und ich wünsche uns das allen, dass wir das immer mal wieder erleben dürfen, dass Gott uns direkt anspricht, dass er uns tief in die Augen schaut, in unser Herz reinschaut und dass wir wissen, Gott sieht mich jetzt, er kennt meine Situation, er weiß genau meine Probleme, wie es mir gerade geht, meine Nöte und er hilft mir dadurch. Ich weiß, er ist da. Und das möchte er. Er möchte bei uns sein. Er möchte diese tiefe Liebesbeziehung zu uns haben. Und schauen wir mal ganz hinten. Dann haben wir gleich den großen Bogen, Offenbarung. Und fragen uns dort, was ist Gottes Vision? Worauf läuft denn das alles zu? Also jetzt haben wir ein bisschen geschaut, woher kommt denn das alles? Warum hat er das gemacht? Und in Kapitel 7 in der Offenbarung sehen wir in Vers 9, worauf das Ganze eigentlich hinläuft. Worauf läuft das Ganze hinaus? Er weiß ja schon die Zukunft. Für ihn ist es keine Hoffnung, wie für uns, sondern er weiß, wie es enden wird. Und Gottes Vision in der Offenbarung ist, das, was er sieht, worauf er hinfiebert, ist in Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und aus Völkern und Sprachen standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Wir sehen also am Schluss, was sehen wir?
Menschen vor dem Thron.
Menschen. Wieder Menschen. Also Gottes Ziel von Anfang an sind Menschen. Und das Endziel von Gottes ganzer Schöpfung sind wieder Menschen. Das ist das Wichtigste für Gott. Und das ist das, was am Schluss auch bleiben wird. Wenn die ganze Schöpfung zusammengerollt wird, im ersten Petrusbrief lesen wir, dass die ganze Schöpfung zusammengeschmolzen wird, die Elemente werden aufgelöst, es wird nichts mehr geben, aber es wird noch Menschen geben. Das ist das Einzige, was übrig bleiben wird. Das ist das Wichtigste für Gott. Und in Offenbarung Kapitel 21 lesen wir, worauf Gott hinfiebert. Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seinen Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also Gott fiebert darauf hin, dass wir mit ihm in der Ewigkeit zusammen sein werden. Und nicht nur wir. Weil wir könnten jetzt natürlich sagen, ja super, ich bin dabei. Ich habe meine Eintrittskarte gelöst. Ich sitze an der Bushaltestelle. Und jetzt warte ich auf diesen tollen Moment, wo wir bei Gott sein werden. Schauen wir uns Hebräer ein bisschen weiter zurück, Kapitel 12, und schau mal in Gottes Herz rein. Jetzt haben wir den Anfang angeguckt und das Ende, und jetzt schauen wir mal in Gottes Herz. Hebräer, Kapitel 12, Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also wir schauen jetzt auf Jesus, der am Kreuz stirbt. Und da sollen wir auch immer hinschauen, oder? Wo sollen wir hinschauen? Immer auf Jesus. Wir sollen immer auf Jesus schauen. Aber wo schaut denn Jesus hin? in den Versen. Ihr dürft wieder antworten. Wo schaut er hin? Auf die vor ihm liegende Freude. Worauf freut er sich? Auf die Menschen. Er hat am Kreuz uns vor Augen gehabt als Motivation, den Tod am Kreuz durchzuhalten. Er hat dich gesehen, er hat dein Gesicht gesehen und hat gesagt, für dich sterbe ich. Für dich, nur wegen dir kann ich das hier aushalten, nur wegen dir kann ich das ertragen. Und nur nicht nur wegen uns, sondern auch für den Menschen, die da draußen sind und die er auch retten möchte. Die hat er auch vor Augen gehabt. Das hat ihm Kraft gegeben, am Kreuz diesen Tod durchzustehen. Und jetzt schauen wir mal in die 10 Gebote rein. Markus 12. Zumindest mal in die ersten zwei. Markus 12. Vers 30. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Was finden wir hier für eine Vision? Was ist Ihnen am wichtigsten auf Platz 1 von den 10 Geboten? Auch wieder, er hat die Liebe der Menschen vor Augen, die ihn zurücklieben sollen. Das ist ihm am wichtigsten. Also wir sehen, es ist überall dokumentiert. Am Anfang, am Ende, am Kreuz, in den 10 Geboten, das, was Gott am wichtigsten ist, sind die Menschen. Um das geht es ihm. Um das dreht sich für ihn alles. Das ist das, was er wirklich will. Also man kann sagen, Gottes Vision sind Menschen. Sein Ziel sind Menschen. Gott liebt Menschen. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich daran anschließt, was soll jetzt uns am wichtigsten sein? Was denkt ihr?
Jesus.
Dass wir ganz nah bei ihm leiden auch. Ja. Damit diese Liebe auch immer irgendwie zu spüren ist.
Die Liebe zu beantworten.
Die Liebe zu beantworten. Genau. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir lost. Dann sind wir getrennt vom Weinstock, haben selber keine Power. Dann können wir nichts tun. Dann haben wir keine Kraft. Schauen wir mal in dem Gebot, wie es da weitergeht, wo wir gerade waren. Markus 12, 31. Was ist denn das zweite Gebot? Das zweite ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. In einem anderen Evangelium heißt es auch, das zweite ist dem ersten gleich. Also was sagt Gott uns, was uns auch am wichtigsten sein soll, nach Gott, nach der Beziehung zu ihm? Menschen. Ist auch irgendwie logisch, oder? Wenn Gott es am wichtigsten ist und er uns in sein Bild geschaffen hat, dann möchte er auch, dass uns Menschen am wichtigsten sind. Okay. Also soweit die Theorie. Wie schaut es da bei uns aus? Also wie ausgewogen ist unsere Liebe vom ersten und zum zweiten Gebot? Lieben wir Gott? Hoffentlich. Wie sehr lieben wir Menschen? Spannend. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Schauen wir mal Jesu letzte Worte an Matthäus 28. Die letzten Worte sind ja immer so das Wichtigste. Matthäus 28, 19 bis 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeiten. Seine letzten Worte sind: kümmert euch um die Menschen, weil die sind mir am wichtigsten. Liebt die Menschen, geht zu den Menschen, lebt mit den Menschen in einer so engen Beziehung, dass sie eure Jünger sind. Er redet hier über Ungläubige. Wir sollen mit Ungläubigen in so einer engen Beziehung leben. In so einer Liebesbeziehung, dass sie durch uns ihn sehen können. Das ist sein Auftrag an uns. Das ist Gott am wichtigsten. Menschen. Prüf mal deine Prioritäten. Was ist dir gerade am wichtigsten? Was beschäftigt dich? Was beschäftigt uns in unserem Leben? Was haben wir ganz oben auf unserer Prioritätsliste? Ist das das Gleiche? Ist das identisch mit dem, was Gott auf seiner Prioritätsliste hat? Schauen wir mal auf Jesus wieder als Vorbild. Johannes Kapitel 12. Wir surfen heute ein bisschen durch die Bibel und holen uns die Highlights raus, um das große Bild zu sehen. Johannes Kapitel 12, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folgt er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Also Jesus redet hier von sich selber und sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dann redet er zu uns und sagt im Grunde genommen zu uns genau das Gleiche. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben aufgibt für seinen Nächsten, der gewinnt das Leben und gewinnt auch andere dazu. Und wenn ein Weizenkorn stirbt, Jesus stirbt, dann kommen ganz viele Weizenkörner raus. Das sind wir. Wir sind die Frucht von dem Berg am Kreuz von Jesus. Aber was heißt es jetzt, dass wir sterben sollen? Dass andere dadurch Leben bekommen? Was bedeutet das? Was denkt ihr? Habt ihr eine Idee, was heißt es ganz praktisch, dass wir sterben sollen, dass andere dadurch leben?
Das alte Leben.
Das alte Leben soll sterben.
Ja, vielleicht einem Sinn von Zeit, einfach Zeit für andere geben, Kraft für andere geben. Also sterben im Sinn von nimmer, ich suche das Erste für mich, sondern vielleicht das für die anderen.
Meine Prioritäten, meine Wünsche.
Sagt man, zurückstellen.
zurückstellen und die anderen für die Menschen in erster Stelle zu stellen. Zu
ihnen. Woher kennen wir das noch, dieses, dass wir sterben für andere? Habt ihr das schon mal irgendwo anders noch in einer anderen Bibelstelle?
Großes Liebe.
Größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben gibt für seine Freunde?
Ja.
Die meinst du?
Ja.
Mhm. Wo noch? Wo haben wir das noch, das Bild, dass wir unser Leben geben sollen für die, die wir lieben?
Wer mich liebt,
genau, wer mich liebt, nimmt sein Kreuz auf. Haben wir das auch irgendwo in der Ehe mal?
Epheser 5,
oder? Ja.
Was? Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt.
Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und der für sie gestorben ist. Da haben wir genau das gleiche Prinzip. Das heißt, wie lieben wir unsere Frauen? Wie sollen wir sie lieben? Er ist für sie gestorben, aber wie kann ich jetzt für meine Frau sterben? Ich bin unsterblich verliebt, ich sterbe nicht. Na, auch eigentlich, ja?
Opfern,
also genau das Gleiche wieder. Ich ordne meine Bedürfnisse ihren Bedürfnissen unter. Wenn sie sagt, ich will wandern gehen und ich sage, ich will schwimmen gehen, dann sagt Jesus, dann geh wandern. Ganz praktisch. Wenn sie sagt, mir geht es schlecht, ich kann nicht rausgehen, dann geht der Hans zur Frau und kümmert sich um die Frau. Er wäre jetzt lieber hier, oder? Aber er kümmert sich natürlich um seine Frau, weil es ihr schlechter geht. Und daran sehen wir Liebe, oder? Und genau so sollen wir unseren Nächsten lieben. What? Jeden Menschen. Die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, was würde passieren, wenn du deinen Nächsten so lieben würdest? Was würde denn der denken?
Was will er von mir?
Was will er von mir?
Der würde fragen, was treibt dich an?
Was ist
dein Motor? Warum bist du so?
Ja.
Weil das ist ja nicht so normal eigentlich.
Genau, 1. Korinther Kapitel 5. Denn die Liebe des Christus treibt uns an. Es ist seine Liebe zu mir, die mir diese Liebe gibt, dass ich sie wieder dem Nächsten geben kann. Die Welt würde sich verändern, wenn wir so leben würden. Zumindest die Welt in unserem Wirkungskreis. Also wir sollen genauso wie Christus die Menschen lieben, weil das ist ihm am wichtigsten. Und das ist unsere Mission. Seine Vision wird zu unserer Mission. Und sein Ziel wird zu unserem Ziel. Und sein Leben und Sterben wird zu unserem Leben und Sterben. Aber wie sieht die Realität aus? Also ich bin vor, weiß ich nicht, was haben wir jetzt, 24, also vor 24 Jahren zum Glauben gekommen. Und dann habe ich erstmal gebrannt und ganz viel gemacht und evangelisiert und Gemeinde mit jemandem mitgegründet und wir waren unterwegs und so. Und dann kommt, dass man heiratet und man wird um die Dinge der Welt besorgt, oder? Und das sagt Paulus ja auch, dass das so sein wird und das ist ja auch in Ordnung. Und dann kommen die Kinder und dann drehst du dich um die Kinder und wir haben drei davon. Und dann habe ich noch eine Firma und dann muss ich natürlich auch da Christus dienen in der Firma als dem Herrn. Und das ist auch wertvoll. Und wenn ich ein guter Vater bin, ich arbeite dran, dann ist es auch ein Segen Gottes. Und wenn ich ein guter Ehemann bin, dann ist es auch schön und gut für meine Frau und ich ehre dadurch Gott. Das ist alles gut und wichtig und ich diene in der Gemeinde und man kommt in so einen Trott rein und man lebt eigentlich Also bei mir war es dann so, ich bin 24 Stunden, 7 Tage die Woche nur von Christen umgeben gewesen. Meine Mitarbeiter waren alle Christen, meine Familie waren alle Christen, in der Gemeinde sind alle Christen und ich habe eigentlich nur noch Christen um mich gehabt. Jetzt ist das Blöde, dass ich aber eine evangelistische Gabe habe. Aber ich habe gar keinen Kontakt mehr zu Ungläubigen. Ich lebe in so einer christlichen Bubble, wie so einer Luftblase, in so einem Paralleluniversum. Und ich habe gar keine Möglichkeit mehr, Menschen zu lieben, die Jesus nicht kennen, weil ich gar keinen Kontakt zu ihnen habe. Und nach 10 Jahren hatte ich den Eindruck, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit Ungläubigen reden soll. Über was reden die? Wieso Aliens? Die sind mir fremd und ich habe Angst, dahin zu gehen und mit ihnen zu reden über, weiß ich nicht, und dann bin ich wie ein Alien und dann ist man entfremdet. Und sie sind so fremd für mich, wie Gott für sie fremd ist. Weil Gott ist ihnen fremd. Aber Jesus sagt, leb nicht so. Lass dich nicht entfremden von den Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern was hat Gott gemacht, als der Sündenfall war? Was hat er gemacht?
Sie mussten raus aus dem Paradies.
Davor. Kapitel 3, Vers 8, ich lese es euch vor. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Das heißt, er war ihnen so nah, dass sie seine Schritte gehört haben. Er geht ihnen nach. Er ist bei ihnen. Und genau das müssen wir auch machen. Bei den Menschen sein. So nah, dass sie unsere Schritte hören können. Aber ich bin verletzt von meinen christlichen Freunden. Ich bin verletzt in meinem Stolz. Ich hänge fest in irgendeiner Sünde. Ich drehe mich um meine Probleme und meine Ziele. Mich überfordert alles. Also mein Leben ist eigentlich eine kontinuierliche Überforderung. Und ich will in meiner Komfortzone bleiben. Ich möchte meinen Frieden. Und wir beten für den Frieden und das soll schön friedlich bleiben. Und my home is my castle. Mein Zuhause, das ist mein Rückzugsort. Und da möchte ich gerne für mich alleine sein und das brauche ich. Ich muss mich ausruhen. Ich brauche die Ruhe von dem ganzen Trubel. Und ich habe irgendwie auch gar keine Liebe für die Menschen. So wirklich. Also wie will ich jetzt diese Ziele Gottes erreichen? Was ist die Strategie Gottes? Jetzt hatten wir, was ist die Vision Gottes, die Menschen, was ist unsere Mission, Menschen, und was ist die Strategie Gottes? Wie kann ich jetzt das umsetzen? Was denkt ihr?
Das muss ich vielleicht mal beten, dass der Herr mir hilft.
Genau,
irgendwo einen Weg zu finden, mit Menschen zusammenzukommen und auch ihm bitten, dass er mir hilft, einfach den Mund aufzumachen, ja, und vertrauen, dass er mir dann das Richtige schenkt.
100%. Das Gebet, es fängt mit Gebet an. Und was treibt mich ins Gebet?
Die Liebe.
Ja, wenn ich die noch nicht habe. Aber warum bete ich dafür? Es kann Gehorsam sein. Es kann Gehorsam sein. Ich habe noch keine Liebe. Ich habe noch kein Anliegen. Ich habe noch kein Verlangen. Ich habe noch keine Last. Aber ich weiß, Gott möchte, dass ich es tue. Und ich mache es aus purem Gehorsam. Das kann komplett ohne Emotion sein. Ich weiß nur, das muss ich machen. Ich mache es, weil ich es machen muss. Weil es mein Auftrag ist. Und dann erwächst vielleicht im nächsten Schritt daraus ein Verlangen. Und dann kommt vielleicht im Gebet diese Last, dass ich spüre, jetzt habe ich wirklich eine Last. Und ich muss jeden Tag für diese Person beten. Weil Gott legt sie mir aufs Herz. Also, das kommt ja letztlich dann auch von Gott. Der zeigt dir dann die Person. Und unser Handeln, du hast vorhin gebetet, dass das, was wir hören, dass wir das auch tun. So wie Jesus sagt in Matthäus 7, 26, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf Sand baut. Das ist so wichtig, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter, dass wir dann auch sagen, okay, jetzt mache ich's. Wie ist da unsere Balance zwischen Hören und Tun? Sind wir so Wasserkopf-Christen mit Streichholzfüßen? Und wir brauchen auch Ausgewogenheit im Input und im Output. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel, ihr braucht es nicht aufschlagen, 2, Vers 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre, Input, das ist wichtig, ja, das haben wir hier. Und auch in den Hauskreisen und vielleicht machst du noch einen Kurs oder so. Und dem Output. Sie hatten aber Gunst beim ganzen Volk, weil sie rausgegangen sind, weil sie sichtbar waren, weil sie bei den Menschen gewandelt sind, weil sie Kontakt hatten zu den Menschen, weil sie ungläubige Freunde hatten, mit denen sie Zeit verbracht haben, wo sie eine echte Beziehung hatten, eine tiefe Freundschaft. Und ich bin seit 5 Jahren in Taching, wir sind aus München hierher gezogen. Und das war so ein totaler Neustart. Und ich bemühe mich, unchristliche Freunde zu bekommen. Und es ist nicht leicht, ich tue mir nicht leicht, es ist wirklich schwer. Also ich fühle mich ein bisschen wie so ein Behinderter. Also wirklich wie so ein bisschen unfähig, weil ich so weit weg bin. Das ist, ich kämpfe mich hin zu den Menschen und versuche, sie zu verstehen, bete für sie, ringe, habe dieses Verlangen. Und ich versuche halt auch Themen zu finden, die, wo ich merke, das interessiert auch andere Menschen, wo ich Gemeinschaft haben kann, wir interessieren uns beide für das. Und bei mir ist es so weit gekommen, dass ich nur noch Bibel gelesen habe und nur noch christliche Bücher und nur noch Predigten und nur noch in dieser christlichen Bubble auch gedanklich war und dass mich andere Themen überhaupt nicht mehr interessieren. Das ist gefährlich, das ist schlecht, das ist total ungesund. Und ich kämpfe mich da raus. Und hoffe, dass ihr da nie hinkommt. Also, was ist Gottes Strategie? In der Apostelgeschichte lesen wir, sie verharrten in der Lehre und hatten Gunst beim ganzen Volk. Worum geht es denn da? Was ist denn da entstanden in Apostelgeschichte 2? Sie verharrten in der Lehre, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft und in Gebeten. Was ist das da?
Gemeinde.
Das ist die Gemeinde. Also Gottes Strategie, um Menschen zu erreichen, ist Gemeinde. Wir sind Gottes Strategie. Also Gottes Strategie sind wieder Menschen. Menschen für Menschen. Menschen mit der Liebe erfüllt für Menschen, die ihn nicht kennen. Und wir wissen, dass in Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben diese Liebe eigentlich schon. Also Gottes Liebe ist ja in uns drin. Nur kommt die manchmal nicht raus. Also ich weiß nicht, kennt ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Dass ihr manchmal nicht diese Liebe habt, so für Menschen, die Jesus nicht kennen? Kennt ihr das? Aber kennt ihr auf der anderen Seite auch, dass die Liebe Gottes ausgegossen in eure Herzen? Wie könnt ihr das erklären? Also die Liebe ist da, aber sie kommt nicht raus. Warum? Wie könnt ihr das erklären? Habt ihr eine Idee?
Ja, es gibt Menschen, die kann man was erklären. Und es gibt andere, die nur den leisesten Hauch hören oder verspüren, brechen sofort ab.
Okay, also du sagst, der andere lässt es ja nicht zu, dass ich ihn liebe.
Ja, nicht liebe, aber erzählen kann er nichts.
Okay. Ja, die müssen wir weich beten. Die müssen wir weich beten. Aber wie kann ich das, wie überwindet ihr das oder wie macht ihr das, dass die Liebe in euch ist, aber ihr merkt gleichzeitig, dass die Liebe nicht da ist für den Nächsten? Wie habt ihr da eine Idee, wie man das lösen kann?
Einfach dann gehorsam sein und das nicht aus Liebe machen, sondern aus Gehorsam.
Genau, das wäre wieder dieser Schritt, dann ins Gebet reinzugehen.
Wie bei der Corrie ten Boom. Die hat ja auch immer später ihren Vater getroffen und dann hat sie ihm gar nicht die Hand geben wollen, weil sie so erschüttert war. Und dann hat ihr Gott gesagt, also sie soll es tun. Und in dem Moment, wo sie die Hand gegeben hat, hat sie eine Liebe für diesen Mann gespürt.
Sie hat sich überwunden.
Also wenn man gehorsam ist.
Ja. Okay, lesen wir mal 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16. Und was wir hier sehen, ist die Architektur des Menschen ein bisschen. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch, das ist das Fleisch, aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Das heißt, Paulus beschreibt die Architektur des Menschen als einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Der äußere Mensch ist unser Fleisch. Unsere fleischlichen Begierden, unser Ego, unser Ich. Und der innere Mensch, das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Mit dem ja die Liebe Gottes in uns ausgegossen wurde. Das heißt, unser äußerer Mensch hält den inneren Menschen zurück. Unser Ego dreht sich so sehr um uns selber, dass die innere Liebe, die eigentlich schon da ist, nicht heraus kann. Unser Ego, unser Ich, ist unser Fleisch, ist wie ein Gefängnis für die Liebe Gottes. Wir sind ein Hindernis für die Liebe Gottes, wenn wir sie nicht rauslassen, wenn wir sie in uns verstecken, wenn wir nur uns um uns selber drehen, dann behindern wir Gott. Das heißt, dieser äußere Mensch, wenn die Hände jetzt der äußere Mensch sind, die müssen aufbrechen, damit der innere Mensch raus kann. Und das ist Zerbruch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das Wort Zerbruch hört man nicht so gerne. So, wer will schon zerbrechen? Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie kann jetzt mein äußerer Mensch zerbrechen, damit der innere Mensch raus kann? Im Galater Kapitel 5, Vers 16 müsst ihr nicht aufschlagen, sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das ist quasi dieses Prinzip. Das Innere kann raus. Und wir haben auch vorhin schon gesehen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann kann es nicht viel Frucht bringen. Das heißt, diese Opferbereitschaft, dieser Gehorsam, dieses ins Gebet gehen und sagen, Herr, ich will mich nicht mehr nur um mich drehen und ich will meine Prioritäten nach dir sortieren. Das ist der Zerbruch. Das führt zu diesem Zerbruch. Und das Gebet, das ich dir heute mitgeben möchte, wo ich dich einladen möchte, das zu beten, das ist, Herr, brich mein Herz für meinen Nächsten. Das habe ich Monate gebetet. Und ich habe das gebetet, und ich bin auf die Knie gegangen, Herr, ich verstehe nicht mal, was ich da bete. Was bedeutet das überhaupt? Erklär mir mal, was das bedeutet. Und ich bin im Gebet gewesen und ich habe gesagt, Herr, was bedeutet das, dass mein Herz bricht für meinen Nächsten? Wie würde denn das aussehen? Und in dem Moment habe ich gesehen, wie der Nils, das ist mein Sohn, stirbt. Und ich habe geweint. Weil das war so real. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, so sehr sollst du die Menschen lieben. Wie meinen eigenen Sohn. Und ich habe gesagt, Herr, das kann ich nicht. Ich kann die Menschen nicht so lieben. Das geht nicht. Wo soll ich das hernehmen? Das ist übernatürlich. Und er sagt, ja genau, ich bin übernatürlich. Ich kann dir das geben. Ich will dir das geben. Ich möchte dir diese Liebe schenken. Und ich habe gesagt, ich will sie haben und ich will, dass sie rauskommt aus mir. Und ich will, dass die Menschen, dass ich sie so sehr lieben kann, weil sonst geht nichts weiter. Sonst kann nichts weitergehen. Sonst werde ich an meiner Bushaltestelle bis zum Tod sitzen, allein und auf dich warten. Und werde mein Leben verschwenden. Und das möchte ich nicht. Und so kann aus meinem Inneren lebendige Ströme von Wasser fließen zu den Menschen. Und Gott hat es dann so geführt, dass nach einer Zeit war ich in Aufham beim Predigen und nach der Predigt kommt eine Schwester zu mir und hat gesagt, Holger, bei uns in der Gemeinde, also ich arbeite im Haus Sonnenschein, das ist eine Einrichtung in Fridolfing für psychisch kranke Menschen. Und dort sind Menschen, die sind offen für Gott und ich habe gesagt, ich würde die gern kennenlernen und bin ich dorthin gefahren. Und dann waren plötzlich 8 Menschen da gesessen und wir haben geredet und ich habe gesagt, was soll man jetzt machen? Und sollen wir mal in der Bibel lesen? Ich habe gesagt, ja, okay, gerne, lese mal in der Bibel. Und dann haben sie ihre Bibeln geholt, ich hatte gar keine dabei. Und wir haben in der Bibel gelesen. Und dann haben sie danach gesagt, können wir das nächste Woche wieder machen? Und ich so, ja, wann? Am Freitag um 14 Uhr? Ja, okay. Und seitdem haben wir jede Woche in der Bibel gelesen. Und Gott hat mir so eine Liebe für diese Menschen gegeben, das ist unglaublich. Und sie sagen inzwischen, das ist der Höhepunkt in meiner Woche. Die Menschen sind da draußen, die warten nur auf uns. Und wir müssen uns nur zu ihnen hinführen lassen. Und wir werden was erleben, das ist unglaublich. Das ist so ein Wunder, das ist übernatürlich, das ist göttlich. Ich lade dich ein, dieses Gebet zu beten, das mitzunehmen heute. Herr, brich mein Herz für die ungläubigen Menschen. Und gib nicht auf, bete dieses Gebet so lange, bis es passiert. Amen.